بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحمد لله الله سبحانه الله من الله زيجن وتهيل زم فوفيت محمد. Folgendes: Allah سبحانه وتعالى، der diesen Koran herabgesandt hat und dessen Worte es sind die Worte Allahs, hat seinen Gesandten Sallam geschickt mit einer Vorbotschaft für jeden, der Allahs gedenkt, sei es in einer Sitzung, in der wir heute sind, oder in einer Sitzung, in der man etwas anderes lernt, egal was es zu tun hat, Hauptsache es hat zu tun mit dem Gedenken Allahs. So hat der Gesandte Allah s.a.w. uns einen Hadith mitgeteilt und gesagt: Wahrlich, Allah hat auf der Erde wandernde Engel, andere als diejenigen, die mit dem Schreiben der Taten beschäftigt sind. Sie suchen diejenigen auf, die Allahs gedenken. Wenn sie Leute gefunden haben, die Allahs gedenken, rufen sie sich gegenseitig: Kommt zu dem, was ihr wolltet, kommt zu dem, was ihr gesucht habt. Dann umschließen sie mit ihren Flügeln bis zum untersten Himmel. Dann fragt sie ihr Herr, obwohl er besser Bescheid weiß als sie selbst. Er sagte: Was sagen meine Diener? Und diese Engel, die diese Menschen gefunden haben, die Allahs gedenken, sagen dann: Sie sagen Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, und sie verherrlichen dich. Dann sagt er: Haben Sie mich gesehen? Ein Hinweis darauf, dass Allah gesehen werden kann, sonst würde er nicht diese Frage stellen. Dann sagen sie: Nein, bei Allah, Sie haben mich nicht gesehen. Dann sagt er: Wie wäre es, wenn Sie mich gesehen hätten, obwohl er es besser weiß? Dann sagen sie: Wenn Sie dich gesehen hätten, würden Sie dir noch mehr Gottesdienste verrichten, dich noch mehr verherrlichen und noch mehr Lob preisen. Denn selbstverständlich, wenn man etwas gesehen hat, dann ist es Gewissheit, dann ist es was anderes. Und deswegen ist der Iman unseres Propheten sallam der stärkste überhaupt. Kein Mensch wird jemals den Imam erreichen, wie der Prophet selbst. Denn er hat Dinge gesehen, in Laylat al-Isra und al-Mi'raj, die kein Mensch auf dieser Welt sehen durfte, außer ihm, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagen sie: Wenn sie dich gesehen hätten, dann sagt er: Um was bitten sie mich? Sie sagen: Sie bitten dich um das Paradies. Dann sagt er, und Alhamdulillah, das ist ein Hinweis darauf, dass diejenigen, die an solchen Sitzungen teilnehmen, und Allahs Gedenken und die Religion lernen möchten, sollten Ikhlas haben und die Sachen nur machen, damit sie zu Allah subhanahu näher kommen und nicht um irgendein Gut der Güter dieses Lebens zu begehren oder danach zu streben. Und sie sind nicht um das Paradies. Dann sagt er: Was haben sie es gesehen? Sie sagen: Nein, weil Allah, unser Herr, sie haben es nicht gesehen. Im Gegensatz zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt: Wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? Sie sagen: Hätten sie es gesehen, dann würden sie noch mehr darauf harren und noch stärker danach verlangen und es noch mehr begehren. Er sagt: Wovor suchen sie Zuflucht? Sie sagen: Vor dem Feuer. Allah sagt: Dann haben sie es gesehen. Und sie sagen: Nein, bei Allah, unser Herr, sie haben es nicht gesehen. Und er sagt, subhanahu wa ta'ala: Wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? Dann sagen sie: Dann würden sie noch mehr dafür tun, um davor zu flüchten, und sie würden noch mehr davor fürchten, und sie würden es noch mehr fürchten. Dann sagt er subhanahu wa ta'ala ein abschließendes Satz, der für diejenigen gilt, die diese Eigenschaften innehaben. Die drei Sachen: Erstens, sie gedenken Allahs, ein Hinweis auf den Tawhid, also sie verrichten alle Gottesdienste nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid ist das Gegenteil von Ashirk. Das ist eine Form des Tawhid. Zweitens, wonach streben sie? Der Tawhid, er führt dich dazu, dass du nach dem Paradies strebst und nach Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit. Drittens, sie suchen Zuflucht vor der Hölle, denn der Mensch ist fehlbar und macht Fehler, so hat Allah ihn erschaffen, so sucht er Zuflucht bei Allah vor der Strafe Allahs. Und wer diese Sachen umsetzt und sich in so einer Sitzung befindet, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln: Dann mache ich euch zu Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Und dann sagt ein Engel von ihnen, weil es sein kann, dass Menschen anwesend sind, die eigentlich gar nicht vorhatten zu kommen, und sie sagen: Unter ihnen ist aber der so und so, er gehört gar nicht zu ihnen, er ist nur gekommen, um etwas zu erledigen. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala: Das sind Leute, bei denen diejenigen, die sich dazusetzen, nicht unglücklich werden. Also auch derjenige, der nur vorbeigekommen ist, weil er etwas erledigen wollte, wird von dieser Barmherzigkeit umhüllt und Allah vergibt ihm auch seine Sünden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden alle vergeben. Die heutigen Verse, die wir behandeln möchten, sind die Verse 204 bis 211 von Surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir lesen die Übersetzung in der deutschen Sprache: Unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Worte über das diesseitige Leben dir gefallen und der Allah zum Zeugen nimmt für das, was in seinem Herzen ist. Dabei ist er der hartnäckigste Widersacher. Wenn er sich abkehrt, bemüht er sich eifrig darum, auf der Erde Unheil zu stiften und Saatfelder und Nachkommenschaft zu vernichten. Aber Allah liebt nicht das Unheil. Und wenn man zu ihm sagt, fürchte Allah, reißt ihn der Stolz zur Sünde hin. Die Hölle soll seine Genüge sein, wahrlich eine schlimme Lagerstatt. Unter den Gläubigen gibt es auch manch einen, der sich selbst im Trachten nach Allahs Zufriedenheit verkauft. Und Allah ist zu den Menschen gnädig. O, die ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. Wenn ihr aber strauchelt, nachdem die klaren Beweise zu euch gekommen sind, so wisst, dass Allah allmächtig und allweise ist. Erwarten sie etwas anderes, als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu ihnen kommt und die Engel? Doch dann wird die Angelegenheit entschieden sein und sie werden zu Allah und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Frage die Kinder Israels, wie viele klare Beweise wir ihnen gegeben haben. Wenn aber einer die Gunst Allahs abändert, nachdem sie ihm zuteil geworden ist, dann ist Allah streng im Bestrafen. Über den Vers: Und unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Worte über das diesseitige Leben dir gefallen. So bezieht sich das unter anderem auf die Heuchler und diejenigen, die die Eigenschaften von solchen Menschen verkörpern. Und Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns diese Eigenschaften mit von diesen Menschen, die es gegeben hat damals und heute noch gibt und fast immer geben wird unter den Muslimen. Menschen, die in Wirklichkeit gar keinen Glauben haben, aber nach außen hin vorgeben, Muslime zu sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Eigenschaften preis aus mindestens zwei Gründen. Erstens, damit wir uns vor ihnen vorsehen und sie nicht zu Freunden nehmen, denn der Prophet hat gesagt, der Mensch, ar-rajulu ala dini khalili, das heißt, der Mensch nimmt diejenigen Eigenschaften oder diejenige Lebensweise an von seinem engsten Freund. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Deswegen soll an jeder von euch darauf achten, wen er zum innigen Freund nimmt. Und wenn wir die Eigenschaften der Heuchler kennen, wie Allah sie im Koran beschrieben hat oder der Prophet in der Sunnah, dann wissen wir, wenn wir manchen Menschen finden, die diese Eigenschaften verkörpern, dass wir diesen Menschen aus dem Weg gehen sollen. Denn wer eine Eigenschaft der Heuchelei verkörpert, der hat eine Eigenschaft der Heuchelei. Und wer alle Eigenschaften der Heuchelei verkörpert, der ist ein vollkommener Heuchler. Und unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Worte über das diesseitige Leben dir gefallen und der Allah zum Zeuge nimmt für das, was in seinem Herzen ist. Subhanallah. Das sind Menschen, sie verwundern einen und sie reden so schön über das Diesseits und sind Experten, wenn es um diesseitliche Angelegenheiten geht und beschäftigen sich nur mit diesem Leben, aber vom Jenseits haben sie überhaupt keine Ahnung und sie interessieren sich auch nicht für das Jenseits und sie beschäftigen sich auch nicht mit dem Jenseits, Al-Akhirah, und sie reden niemals darüber. Aber zu den Gläubigen haben sie ein wunderschönes, leuchtendes Gesicht und sie geben vor, Gläubige zu sein. Aber du merkst in ihren Worten und du merkst, wenn du mit ihnen zusammensitzt, dass sie sich niemals mit dir über Allah und die Jenseits unterhalten, sondern sie erinnern dich immer nur an das Diesseits und wollen vom Jenseits nichts hören. Und wenn du sie erinnerst an das Jenseits, dann werden ihre Herzen bedrückt oder ihre Brust wird bedrückt. Und sie sagen, lass uns doch über etwas Wichtiges reden oder Konstruktives reden oder was auch immer. Und was gibt es Wichtigeres und Konstruktiveres, als dass man sich beschäftigt mit dem, was nach dem Tode geschehen wird, wo das doch die Ewigkeit ist. Und der Allah zum Zeugen nimmt für das, was in seinem Herzen ist. Also er sagt zum Beispiel, und Allah weiß, was in meinem Herzen ist. Allah weiß, ich bin ein gläubiger Mensch. Und das ist eine Art Schwur. Das ist eine Art Schwur, zu sagen, ich bin ein Gläubiger und Allah weiß, dass ich ein Gläubiger bin. Allah ist mein Zeuge dafür. Das ist eine Art Schwur. Und wer so etwas macht, sollte sich im Klaren sein darüber, was er wirklich sagt. Dabei ist er der hartnäckigste Widersacher. Subhanallah, wie viele Menschen von den Muslimen diesen Menschen ähneln. Und wie ich gesagt habe, wer eine Eigenschaft von Heuchlern verkörpert, so hat er eine Eigenschaft von ihnen. Und das ist gefährlich. Denn je mehr man von ihnen annimmt, desto eher wird man mit ihnen zusammen am Tag der Auferstehung auferstehen. Ihr Gerede geht nur um das Diesseits. Man muss sich also in Acht geben vor Leuten, die schöne Worte reden, aber nicht als religiöse Menschen bekannt sind. Dabei ist er der hartnäckigste Widersacher, denn Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns ihn preis und sagt uns, was in seinem Herzen ist. Und er ist der Widersacher, beim Streitgespräch lügt er und ist nicht aufrichtig in dem, was er sagt. Wenn er sich abkehrt, bemüht er sich eifrig darum, auf der Erde Unheil zu stiften und Saatfelder und Nachkommenschaft zu vernichten. Wenn er sich abkehrt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel, oder er reagiert auf das, was einem gesagt wird, bemüht er sich eifrig darum, auf der Erde Unheil zu stiften und Saatfelder und Nachkommenschaft zu vernichten. Saatfelder, Harf, kann sich sowohl auf die wirklichen Saatfelder beziehen, als auch auf die Frauen. Denn die Frauen, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, Nisa'ukum harfun lakum. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Und diese Menschen zerstören solche Saatfelder. Und das sind die übelsten aller Menschen, deren Unheil große Auswirkungen hat. Sie schaden nicht mehr sich selbst nur, sondern auch anderen Menschen. Und die Nachkommenschaft zerstören sie auch, indem sie, die Nachkommenschaft, das kann von Tieren oder von Menschen sein, zerstören sie, unter anderem dadurch, dass durch ihre Sünden Allah subhanahu wa ta'ala den Segen wegnimmt, und wenn Allah den Segen wegnimmt, dann regnet es nicht, und dadurch werden die Saatfelder zerstört, und die Tiere werden auch zerstört, denn wenn die Tiere nichts zu fressen haben, dann sterben sie auch aus. Und wenn der Regen ausbleibt, dann bleibt eine große Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala aus. Und sie zerstören die Nachkommenschaft, unter anderem durch Einflüsterungen, indem sie den Menschen sagen, du sollst aufpassen, wenn du viele Kinder hast, dann wirst du arm, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Kinder versorgt. Oder sie zerstören die Nachkommenschaft durch die gleiche Angst, dass es zu viele Menschen gibt, indem sie Geburtenkontrollen machen oder ähnliches. Alles Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala niemals erlaubt hat und nicht erlauben wird. Aber Allah liebt nicht das Unheil. Also wenn jemand zu den Unheilstiftern gehört, dann weiß er von Allah subhanahu wa ta'ala direkt, er braucht nicht ein Wunder zu sehen oder ein Vers selbst offenbart zu bekommen. Nein, er liest es im Koran selbst, dass er zu den Unheilstiftern gehört. Und Unheil ist jegliche Art, sei er ein Unheilstifter innerhalb der Religion oder auch außerhalb der Religion. Und wenn man zu ihm sagt, zu diesem Heuchler, fürchte Allah, und daran erkennt man sie auch, fürchte Allah, tu das nicht oder unterlasse das, reißt ihn der Stolz zur Sünde hin. Entweder reißt ihn der Stolz zur Sünde hin tatsächlich hin, das heißt, der Stolz führt ihn zur Sünde, indem er eben ablehnt, Allah zu fürchten, oder den Menschen sagt, warum soll ich ihn fürchten, fürchte ihn doch selbst, oder solche Ausdrücke, die Menschen in ihrem Zorn dann loswerden. Oder es heißt, reißt ihn der Stolz mit der Sünde hin. Oder reißt ihn der Stolz mit Sünde hin. Oder, und der Grund ist, weil er eben in seinen Sünden sowieso schon eingehüllt ist. Und das Wort Bil-Ithm, auf Arabisch dieses Bi, diese Präposition Bi, kann auch bedeuten Lil-Ithm. Und zwar wegen der Sünde. Wegen der Sünde, die Heuchelei, die in seinem Herzen ist, dadurch reißt sie ihn hin, wirft ihn um, zerstört ihn, weil er diesen Ratschlag nicht annimmt. Und wenn man anbefohlen wird, Allah zu fürchten, so kann man diesen Ratschlag niemals zurückwerfen. Denn wer fürchtet Allah schon so, wie es Allah gebührt, ihn zu fürchten? Wenn man also zur Taqwa, zur Gottesfurcht ermahnt wird, soll man nicht die Aufforderung hassen. Denn in jedem Fall kann man immer mehr Gottesfurcht gebrauchen, als man hat. Erst recht, wenn man wirklich falsch liegt. Erst recht, wenn man wirklich falsch liegt. Und es ist überliefert über einen der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, dass er, als ihm gesagt worden ist, Ittaqillah, fürchte Allah, und dann legte er sich auf den Boden und machte sein Gesicht auf den Boden oder sein Gesicht seitlich auf den Boden aus Unterwürfigkeit vor Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Und der Koran, wie hier deutlich wird, erzieht, ist eine Tarbiyah. Tarbiyah heißt Erziehung. Und erzieht einen und bringt einen den guten Charakter bei. Anstand gegenüber Allah und Anstand gegenüber seiner Religion und Anstand gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und somit ist der Koran, das Schöne am Koran ist, er beinhaltet alle Aspekte, die im Islam vorhanden sind. Er beinhaltet den Tawhid, also den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, und er beinhaltet auch die Sira, denn viele Sachen, die in der Sira erwähnt sind, sind in dem Koran erwähnt. Und er beinhaltet die Geschichte der Völker vor uns, und sie beinhaltet der Glaube über die anderen Völker, die es gibt. Und der Koran, das Edelste natürlich, was er besitzt, ist der Tawhid und der Iman, die Eigenschaften Allahs, die Allah in seinem Koran erwähnt, sodass wir Allah kennenlernen. Und der Koran erzieht auch, ist gleichzeitig ein erziehendes Buch. Insofern, wer den Koran liest, Tafsir liest und das umsetzt, was Allah einem gesagt hat, dann wird man zu einem wandelnden Koran, wie der Prophet selbst beschrieben worden ist. Die Hölle soll seine Genüge sein. Wenn die Hölle seine Genüge ist, dann weist das uns auf etwas sehr Wichtiges hin. Die Aussage Allahs, فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ, seine Genüge soll die Hölle sein. حَسْبُهُ يعني مَا يَكْفِيهِ, seine Genüge, was ihm genug ist, ist die Hölle. Auf was weist darauf hin? Das weist darauf hin, dass wenn Allah will, kann er noch mehr strafen als mit einer Hölle. Subhanallah. Das, was wir kennen, das schlimmste Scham überhaupt, ist die Hölle. Mehr kennen wir nicht. Dass man brennt, und auch in einem Hadith, auch wenn er schwach ist, ist überliefert, dass die Hölle das Höllenfeuer hat nicht die Farbe, die wir kennen, sondern es ist überliefert, dass das Höllenfeuer angefochtet worden ist, erhitzt worden ist, bis es war rot, dann wurde es weiß und dann wurde es schwarz. Und so ist es schwarz, für die Bewohner der Hölle. Es ist nicht das gleiche Feuer, was wir auf dieser Erde haben, sondern es ist dunkel. Das Höllenfeuer ist dunkel und die Menschen darin sind in Dunkelheit. Und das ist das Gewaltigste, was wir überhaupt kennen, was wir uns vorstellen können, oder was wir uns eben nicht vorstellen können, also was uns berichtet worden ist. Und trotzdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَحَسْبُ جَهَنَّمْ, seine Hölle, die Hölle soll seine Genüge sein. Was darauf hinweist Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, wenn er wollte, Al-Aziz, dann würde er noch härter strafen als das, was er schon erschaffen hat in der Hölle. Warum soll die Hölle seine Genüge sein? Weil er überheblich ist. Wer überheblich ist, das Gefährliche an der Sünde von Kibr, Überheblichkeit, ist, dass bei allen anderen Sünden, die man verrichtet, jede Sünde, ob man klaut oder, möge Allah schützen vor Zina oder Zinsen oder ähnliches, bei all diesen Sünden, in Wirklichkeit, du zeigst, wie schwach du bist, weil du einer Sünde verfallen bist. Aber bei Kibr, bei der Überheblichkeit, du willst plötzlich nicht mehr ein Diener sein. Du willst besser sein als das, was du erschaffen wolltest. Du willst Allah subhanahu wa ta'ala al-Kibriya, den Stolz und die Ehre streitig machen. Und der Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wer Allah streitig macht, er hat uns mitgeteilt, dass wenn man ihm streitig macht in Bezug auf seine Gewaltigkeit und auf seinen Stolz, dann wird er ihn strafen. Oder in die Hölle werfen, wie es im Hadith heißt. Putzi. Okay, deswegen, sobald der Diener aus seiner Dienerschaft in die Stufe der Göttlichkeit sich erheben will, wie Pharaon es getan hat, dann ist sein Aufenthalt die Hölle, in der er ewig drin bleiben muss. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Niemand, der auch nur in seinem Herzen das Gewicht eines Körnchens oder Stäubchens an Überheblichkeit hat, wird ins Paradies eingehen. Und die Ulama haben gesagt, dass wenn es ein Muslim ist, dann inshallah wird er erst einmal davon gereinigt, bevor er in die Hölle gehen darf. Und möge Allah unsere Herzen wirklich von der Überheblichkeit reinigen. Und wie wir immer hören, eine wichtige Methode ist, wie man sich reinigt, indem man, sobald ich einen Muslim sehe, glaube ich, ich weiß, dieser Muslim, der betet seine 5 Gebete und leugnet nicht zum Islam, dann weiß ich und glaube ich, dass diese Person besser ist als ich selbst. Und nur auf die Art und Weise kann man dieser Überheblichkeit aus dem Weg gehen. Und dass man sich bewusst macht, dass man nicht weiß, wem Allah vergeben wird und wem er nicht vergeben wird. Na. Und deswegen, wer Überheblichkeit in seinem Herzen hat und diese Nasiha zurückweist, dass man zu ihm sagt, fürchte Allah, tu diese Sünde nicht, dann wird seine, und man weist das zurück aus Überheblichkeit, dann ist seine Genüge die Hölle. Dann ist seine Genüge die Hölle. Und er zeigt nämlich keine Einsicht. Wahrlich eine schlimme Lagerstatt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala, der Gewaltige, der Allmächtige, für ihn ist nichts zu groß und nichts zu schlimm und nichts zu stark, wenn er schon etwas sagt, dass etwas streng ist, oder wenn er etwas sagt, dass etwas schlimm ist, oder wenn er sagt, dass etwas groß ist, dann ist es wirklich riesig und wirklich groß und wirklich schlimm. Und wenn er es als Lagerstadt bezeichnet, dann ist es eine schlimme Lagerstadt bezeichnet, dann ist es eine wirklich schlimme Lagerstadt. Und Lagerstadt, Mihade, weist darauf hin, dass die überheblichen Menschen dort bleiben werden. Denn in einer Lagerstadt lagert man Dinge, die man dort lassen möchte. In die Lagerstadt, und deswegen derjenige, der nicht im Islam stirbt, wird in der Hölle bleiben und nicht mehr daraus hinauskommen, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا. Sie wollen aus der Hölle oder aus dem Feuer hinauskommen, doch sie werden aus der Hölle oder sie werden aus ihr nicht hinauskommen. Und man muss dort bleiben. Und unter den Gläubigen gibt es auch manchen, der sich selbst im Trachten nach Allahs Zufriedenheit verkauft. Das sind die Gläubigen. Und das ist eine Art und Weise, wie Allah uns berichtet. Er berichtet uns öfter erst den Zustand der Gläubigen und dann den der Ungläubigen, oder wie es im Anfang von Al-Baqarah war, oder hier erstmal den Zustand von Ungläubigen und dann von Gläubigen. Denn die Heuchler, Al-Munafiqun, sind ein Teil der Ungläubigen. Die Ungläubigen sind Kategorien. Manche von ihnen sind Atheisten. Manche von ihnen sind Götzendiener. Manche von ihnen gehören zum Volk der Schrift. Und diese alle Menschen, manche von ihnen, sie zeigen nach außen hin, dass sie tatsächlich keine gläubigen Menschen sind. Manche von ihnen, sie zeigen nach außen hin, dass sie gläubig sind, aber in Wirklichkeit gehören sie nicht zu den Gläubigen. Und deswegen, die Heuchler sind eine Form der Kuffar oder Kafirun oder Kafara. Das sind alles verschiedene Arten von Plurale für das Wort ungläubig, Kafir auf Arabisch. Unter den Menschen gibt es auch manchen, der sich selbst im Trachten nach Allahs Zufriedenheit verkauft. Der Ikhlas. Wer sich selbst verkauft für seine eigene Nation oder für seine eigene Rasse, sich kämpft oder Geld ausgibt oder was auch immer, all diese Menschen werden, wie wir gleich sehen, ihren Belohnung bei denjenigen verlangen müssen am Tag der Auferstehung, für die, die das getan haben, die wir gleich in einem Hadith, in einem längeren Hadith erfahren werden. Und es wird überliefert bei Al-Hakim in seinem Mustadrak. Vielleicht wisst ihr, dass Al-Hakim, rahimahullah, war auch ein Hadith-Sammler. Und er hat in seinem Hadith-Werk Hadithe aufgenommen, die entweder nach seinem Urteil die Voraussetzungen für einen authentischen Hadith bei Imam Al-Bukhari oder bei Muslim oder bei beiden erfüllt hat. Also wenn er Hadithe hatte, die nach seiner Meinung die Voraussetzungen dafür, dass ein Hadith sahih war, bei Al-Bukhari, bei Muslim oder bei beiden gleichzeitig, dann hat er diese Hadith bei sich aufgenommen und gesagt, dieser Hadith erfüllt die Voraussetzungen eines sahih Hadithes bei Bukhari und Muslim, aber sie haben ihn in ihrem Werk nicht aufgenommen. Und das kann natürlich viel sein, denn die Bukhari und Muslim haben nicht alle Hadith aufgenommen, die sahih sind. Und sie haben auch selbst viele Hadithe gewusst, dass sie sahih sind, und haben sie trotzdem nicht aufgenommen. Wenn sie das gemacht hätten, dann wäre ihr Werk ziemlich groß geworden. Wäre ihr Werk viel größer geworden als es ist. Wie dem auch sei, Imam Al-Hakim, rahimahullah, hat sich diese Sache zur Aufgabe gemacht. Warum sage ich das? Weil das praktisch alle Hadithe, die er erwähnt, hat er darüber geurteilt, dass sie sahih sind, wenn sie nach seiner Meinung die Voraussetzungen erfüllt haben, aber er gilt bei den Hadith-Gelehrten als nicht so vertrauenswürdig, dass man sich, also vertrauenswürdig in seinem Urteil, dass man sich auf das stützt, was er ihr gesagt hat, sondern die Gelehrten sagen, man nimmt sein Urteil erst an, wenn al-Zahabi, ein anderer Hadith-Gelehrter, ihm zugestimmt hat, dass er recht hat, und nicht mal dann, manchmal sind die Hadith trotzdem noch schwach. Insofern hat er aber allerdings ein Hadith überliefert über Abu Suhaib al-Rumi, radiallahu anhu arda. Als er Hijra machen wollte, verweigerte man ihm dies. Und man sagte zu ihm, du darfst nicht zu Muhammad auswandern, es sei denn, du hinterlässt dein gesamtes Vermögen bei uns zu Hause. Und man hat ihm gesagt, du darfst nichts mitnehmen. Und er, radiallahu anhu arda, hat sich entschieden, alles für Allah subhanahu wa ta'ala zu verlassen. Und hat sein gesamtes Vermögen zurückgelassen und ist zum gesamten Allah sallallahu alaihi wasallam ausgewandert. Und als er dann nach Medina kam, sagte der Gesandte Allah zu ihm, Rabiha al-Bay'. Das heißt, dein Handel hat Früchte getragen, dein Handel hat Früchte getragen. Das verschenkt, wenn man alles für Allah verkauft. Und subhanallah, zu den Gunsterweisungen Allahs gehört gegenüber den Muhajirin, dass sie so eine Stellung bei Allah haben, sie sind ja besser als die Ansar. Sie sind besser bei Allah, glauben wir, als die Ansar. Und die Muhajirin, sie haben so eine große Stellung bei Allah, dass sie am Tag von Al-Fatih, wo Makkah wieder befreit worden war, haben sie praktisch ihr Vermögen wieder zurückbekommen. Das heißt, sie haben etwas verkauft, quasi wenn sie es kurz abgegeben hätten, für Allah, bekommen es zurück und noch eine Belohnung zusätzlich im Jenseits. Das ist die große Gunst. Weil öfter gibt man etwas weg und bekommt es erst bei Allah, inshallah, wieder, Tag der Auferstehung oder im Paradies. Aber sie haben sogar in dieser Zeit schon ihre Sachen, inshallah, zurückbekommen. Na, und dann heißt es im Hadith, dieser Vers sich auf diesen Menschen bezieht. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ والله رؤوف بالعباد. Unter den Menschen gibt es Menschen, also wie Abu Suhaib al-Rumi, der sich selbst im Trachten nach Allahs Zufriedenheit verkauft. Mit Seele und seinem Vermögen wandert er aus und gibt sich die Gefahr, dass er stirbt. Die Reise von Mekka nach Medina ist eine 10-Tages-Reise damals gewesen mit einem Reittier. Eine 10-Tages-Reise mit einem Reittier. Und nicht jeder kam heilte an. Und es gab auch so gesandte Menschen, die nennen sich Qutta' al-Turuq. Das sind Leute, Menschen, die an den Wegen abgewartet haben, bis Karawanen kamen, haben sie überfallen. Und teilweise umgebracht, verständlich, wenn sie sich gewehrt haben oder vielleicht auch nicht. Und wie dem auch sei, diese Menschen haben all dies verlassen und nur dafür und auch nicht nur das, sondern die Kaaba auch hinter sich gelassen. Das ist auch eine edle Sache, um zum Propheten auszuwandern nach Medina. Na, das ist ein Offenbarungsgrund, der überliefert ist bei Al-Hakim, wie ich gerade eben gesagt habe. Und Allah ist zu den Menschen gnädig, subhanahu wa ta'ala. O, die ihr glaubt, o ihr Gläubigen, tretet allesamt in den Islam ein, As-Silm, der Islam, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Oder, na'am, oder wie es auch heißt, eigentlich die Unterwerfung unter Allahs Willen, As-Silm. Und tretet ein, o ihr Gläubigen, in den Islam allesamt. Jede Person vollständig muss in den Islam eintreten und nicht Teile vom Islam unterlassen. Es geht nicht, dass man nur Teile vom Islam übernimmt und andere Teile weglässt. Das geht nicht. Sondern man muss den Islam ganz annehmen. Sonst ist man kein vollständiger, gläubiger Mensch. Und Hudhaifa, radiallahu anhu, hat überliefert über den Propheten, hat gesagt, Al-Islamu, thamaniyatu ashum. Der Islam besteht aus 8 Anteilen. Al-Islamu sahmun. Der Islam ist ein Anteil. Was-Salatu sahmun, und das Gebet ist ein Anteil. Was-Zakatu sahmun, und das Zakat ist ein Anteil. Was-Sawmu sahmun, und das Fasten ist ein Anteil. Wal-Hajju al-Bayti sahmun, und das Pilgern zum Haus ist ein Anteil. Wal-Amru bil-Ma'rufi sahmun, und das Gebieten des Guten ist ein Anteil. Wal-Nahyu anil-Munkari sahmun, und das Verbieten des Schlechten ist ein Anteil. Wal-Jihadu fi sabilillahi sahmun, und der Dschihad auf dem Pfad Allahs ist ein Anteil. وَقَدْ خَابَ سْمَلَّ سَهْمَلَهُ. Und wer keinen Anteil hat, der hat verloren. Oder ist gescheitert. Oder wird scheitern. Und der Hadith ist bei Sahih al-Targhib wa Tarhib und er ist Hasanun li ghayrihi. Und entweder die Muslime sind in diesem Vers angesprochen, oh, die ihr glaubt, tritt allesamt in den Islam ein. Dann sollen sie endgültig aus der Jahiliyyah, was sie übernommen haben, endgültig alles aus der Jahiliyyah verlassen. Was dem Islam natürlich widerspricht. Oder es sind diejenigen von Ahlul Kitab angesprochen, die sich noch an alte Gesetze halten, wie das Sabbat und ähnliches. Manche von ihnen wird überliefert, dass sie gedacht haben, dass das Sabbat ist ein Gesetz, das Allah Musa und seinen Angehörigen auferlegt hat. Und sie haben gedacht, dass sie diesen Tag nicht entweihen dürfen und dass sie diesen Tag immer noch verherrlichen müssen, weil das Gesetz kommt ja auch von Allah. Aber Allah sagt ihnen, dass sie dieses alte Gesetz unterlassen sollen und jetzt sich nach dem neuen Gesetz handeln sollen. Und wie wir gesagt haben, jemand, der sagt, ich handle nach dem alten Gesetz, ist wie jemand, wenn man heutzutage vergleicht, es wird zum Beispiel, gab es eine Zeit lang, wo man in Deutschland bei der roten Ampel rechts abbiegen durfte. Grundsätzlich. Und nach einer Zeit wurde es umgestellt. Also man darf nur noch rechts abbiegen, wenn es wieder grün ist. Oder es ist zwar rot, aber es ist ein eindeutiges grüner Pfeil dort aufgestellt. Und wenn jemand jetzt sagt, nein, ich handle immer noch nach dem alten Gesetz, dann wird er trotzdem zur Rechenschaft gezogen. Weil das alte Gesetz gilt nicht mehr. Und das bringt nichts. Und ebenso ist es im Islam. Es gibt Gesetze innerhalb des Islam oder in Bezug auf die Gesetze vor dem Islam, also die Gesetze, die Musa und Isa oder anderen Gesandten, Allahs Segen und Heil auf ihm allen, überliefert worden sind, die sich widersprechen und deswegen oder aus anderen Gründen aufgehoben worden sind. Und somit ist der Samstag kein geheiligter Tag mehr, sondern im Gegenteil, die Muslime, sie unterscheiden sich von den Juden dadurch, dass sie den Samstag alleine nicht fasten. Selbst wenn man einen Ast findet, auf dem man knabbern kann, dann soll man darauf beißen und samstags alleine nicht fasten. Na. Das ist und das Ikhtilaf, geht man nicht sicher darüber, aber die offensichtliche Bedeutung dieses Hadiths ist, dass man samstags alleine nicht fasten soll. Na. Also entweder sind die Muslime angesprochen, dass sie alle Sachen aus der Jahiliyyah verlassen sollen, was dem Islam widerspricht, oder es sind diejenigen von Ahlul Kitab, von Volke der Schrift, Juden, Christen angesprochen, die sich noch an alte Gesetze halten, wie den Sabbat und ähnliches. Und man muss alles im Islam akzeptieren, auch wenn es einem zunächst nicht passt. Sonst ähnelt man den Juden, über die Allah gesagt im Koran, den Vers haben wir erwähnt, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Glaubt ihr etwa an einen Teil des Buches und leugnet einen anderen? Na, möge Allah uns zu denjenigen machen, die an das gesamte Buch glauben. Und der Glaube an das gesamte Buch äußert sich in den Taten, im Herzen und durch die Zunge. Durch alle drei Sachen. O, die ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Die Art und Weise, wie er zum Nichtigen einlädt und es ausschmückt, das sollen wir unterlassen. Der Shaitan macht einem die Sachen schmackhaft und sagt einem, es ist doch nicht schlimm, wenn man 1 Euro Zinsen nimmt oder gibt. Was ist daran so schlimm? Du hilfst doch jemandem oder ähnliches. Oder was ist denn so schlimm, wenn du einmal etwas trinkst, was verboten ist? Oder was ist denn so schlimm, wenn... Und so weiter und so fort. Das Schlimme ist nur, dass Allah es verboten hat und dass er es für verboten erklärt hat und einen dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Und jedes Verbot, was Allah einem auferlegt hat, das hat er damit deswegen gemacht, um zu sehen, ob die Menschen ihm im Verborgenen gehorchen, ob die Menschen ihm im Verborgenen gehorchen. Genauso wie wir im Hadith am Anfang gesehen haben, die Menschen, die Allahs gedenken, Allah sagt zu ihnen, haben sie mich etwa gesehen? Dann sagen sie, nein. Wie wäre es, wenn sie mich gesehen hätten? Wie wäre es, wenn und wenn, wenn? Das ist ein Anzeichen der gläubigen Menschen ist, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, diejenigen an das Verborgene glauben. Und wenn ich nicht das umsetze, was Allah mir gesagt hat, ohne Wenn und Aber und ohne zu diskutieren, dann habe ich einen Mangel an meinem Glauben an das Verborgene oder einen Mangel an mein Buch, an das Buch Allahs subhanahu wa ta'ala. Deswegen soll man sich davor fürchten, zurückschrecken. Für den Gläubigen ist es manchmal gar nicht entscheidend, ob die Sache haram ist oder makruh ist, unterlässt so oder so. Oder ob die Sache wajib ist, Pflicht ist oder eine Sunna ist, er macht sie so oder so. Und wenn sie mubah ist, erlaubt ist, dann übertreibt er nicht darin. Bei den erlaubten Sachen, die weder empfehlenswert sind, noch verhasst sind, oder weder Pflicht sind, noch verboten sind, die Sachen übertreibt er nicht darin. Wie zum Beispiel Essen und Trinken. Das sind Sachen, die sind erlaubt, Mubah. Und die Sachen, darin übertreibt er nicht. Er ist euch ja ein deutlicher Feind, dieser Shaitan, indem er uns das Üble ausschmückt und verziert. Und deswegen gibt es einen schönen Dua, den man spricht und sagt, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa Allah, zeig uns die Wahrheit als solche und verleih uns den Erfolg, dass wir ihr folgen, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, und zeig uns das Nichtige als Nichtiges oder das Falsche als Falsches und verleihe uns den Erfolg dazu, dass wir ihm aus dem Weg gehen. Allahumma amin. Denn wie viele Menschen gibt es, die das Falsche als Richtige sehen, als Gutes sehen, das Gute als Schlechtes sehen? Allah sagt, wenn ihr aber strauchelt, nachdem die klaren Beweise zu euch gekommen sind, so wisst, dass Allah allmächtig und allweise ist. Wenn ihr aber strauchelt und eben nicht auf diesen geraden Weg geht, sondern indem ihr den krummen Weg geht, der zu jemand anderes führt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, indem ihr ungehorsam seid und nicht gefestigt seid, sondern in der Ungehorsamkeit gefestigt seid und ihr frevelt, nachdem die klaren Beweise zu euch gekommen sind. Was sind die klaren Beweise? Der Koran und die Sunna. Der Koran und die Sunna des Propheten, indem uns alles, das Gesetz Allahs, die Scharia, ist so vollkommen und widerspruchsfrei und so gut für die Menschen. Es gibt kein Gesetz, das so gut ist wie dieses Gesetz. Und soll damit jeder zufrieden sein, der zufrieden ist, und jeder sich zornig sein, der zornig ist. Ein Gesetz, das Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat für den Menschen, den er am besten kennt, den er erschaffen hat, dieses Gesetz muss besser sein als die Gesetze, die die Menschen gemacht haben. Und der Beweis dafür ist ganz einfach. Die Menschen machen ein Gesetz, dann nach 5 Jahren sagen sie, Moment mal, das Gesetz war nicht so gut, wir ändern es lieber ab. In der Zwischenzeit sind wegen diesem Medikament zum Beispiel, was sie auf den Markt gebracht haben, so und so viele Krankheiten entstanden, so und so viele Menschen gestorben, so und so viele Sachen schlimm und heil passiert. Nach 5 Jahren sagen sie, ändern sie um, und danach haben sie ein neues Medikament oder ein neues Gesetz erlassen sie. Und dann erfahren sie nach 10 Jahren, 20 Jahren Beobachtung, subhanallah, da ist ja noch viel mehr gestorben. Viel mehr Menschen sind darunter gelitten, haben darunter gelitten. Würden sie einfach das Gesetz Allahs annehmen, dann hätten sie erstens eine Entschuldigung bei Allah, wenn sie einen Fehler gemacht hätten, denn sie haben ja versucht, sich nach dem Gesetz Allahs zu handeln. Und zweitens wäre viel weniger Schaden entstanden. Denn im islamischen Gesetz überlässt man alles immer den Experten auf jedem Gebiet. Alhamdulillah. Na'am. Wer den Koran hört oder die Sunna des Propheten von ihr erfahren hat, dann hat er praktisch, sind ihm die klaren Beweise zu ihm gekommen. Denn wer den Koran liest, er weiß mit Gewissheit, dass dies die Worte Allahs sind und nicht die Worte irgendeines Menschen. Denn dieser Koran, er kann nicht gesprochen oder geschrieben worden sein von einem anderen oder erfunden worden sein oder erdichtet worden sein von einem anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist derjenige, der diesen Koran gesprochen hat und niemand sonst. So wisst, wenn ihr euch nicht an diesen Koran haltet und an die Sunna des Propheten, sondern haltet, dann wisst, dass Allah allmächtig und allweise ist. Allmächtig in dem Sinne, dass er sich rächen kann, wann er will. Und allweise, jede seiner Anordnungen, die er gemacht hat, in diesen Gesetzen, die wir erwähnt haben, jede seiner Anordnungen ist weise. Und selbst wenn er Rache übt, subhanahu wa ta'ala, selbst wenn er Rache übt, yantaqim, dann ist es auch Teil seiner Weisheit, ein Hikmat. Selbst wenn er Rache übt, gehört es zu seiner Weisheit. Und wenn es nur die Weisheit ist, dass andere Menschen davor dann zurückscheuen, weil sie sehen, wie andere Völker untergegangen sind, um die Völker von Ad, Thamud und Pharaon und seine Leute, alle diese Leute gibt es nicht mehr. Warum? Weil Allah sie vernichtet hat. Und diese Menschen wissen, wie es sich gegeben hat, und sie gibt es heute nicht mehr, aus den Gründen, die wir erwähnt haben. Doch was ist mit demjenigen, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorchen möchte? Allah sagt über sie, erwarten sie etwas anderes, als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu ihnen kommt und die Engel. Erwarten sie etwas anderes, als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu ihnen kommt. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. Und in einer anderen Lesart, وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ, was dann übersetzt, Lesart von Abu Ja'far, rahimahullah, einer der 10 Lesarten, erwarten sie etwas anderes, als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu ihnen kommt und in Schattendächern aus Engeln? Doch dann wird die Angelegenheit entschieden sein. Also wenn das tatsächlich eintrifft, dann wird die Angelegenheit entschieden worden sein. Über den Vers wurde einiges gesagt, doch wir sagen das und belegen es mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, wenn sie erst glauben, nachdem diese Angelegenheit geschieht, was wird geschehen? Und zwar ist überliefert in Sahih al-Targhib wa al-Tarhib ein Hadith, der authentisch ist, über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ein edler Hadith, er sagte, dass der Prophet auf einem gesagt hat: يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِمِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Allah subhanahu wa ta'ala wird die ersten und die letzten Menschen zum Tage eines zur festgesetzten Zeit eines wohlbekannten Tages versammeln. Allah wird die ersten und letzten Menschen zur festgesetzten Zeit eines wohlbekannten Tages versammeln. 40 Sanatan shakhisatan absaruhum. Und zwar 40 Jahre lang wird es dauern, während sie mit demütigen Blicken schauen werden. An diesem Tag. 40 Jahre lang werden sie mit demütigen Blicken schauen. Yantaziruna fasl al-qada. Sie erwarten das entscheidende Gericht. Qala wa yanziru Allahu azza wa jal fi dhulalin min al-ghamami min al-arshi ila al-kursi. Und dann wird Allah hinabsteigen, in Schattendächern aus Wolken, von seinem Arsch, seinem Thron, zu seinem Kursi, zu seinem Thronschemel. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ. Und dann wird ein Rufender rufen. أَيُّهَا النَّاسُ, o ihr Menschen, أَلَمْ تَرْضَوْ مِنْ رَبِّكُمْ أَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَنْ يُوَلِّيَ كُلَّ أُنَاسٍ مِنْكُمْ مَا كَانُوا يَتَوَلَّوْنَ وَيَعْبُدُونَ فِي الدُّنْيَا. Er wird sagen, dieser Rufende, oh ihr Menschen, seid ihr nicht damit zufrieden, dass euer Herr, der euch erschaffen hat und euch versorgt hat und euch anbefohlen hat, ihm zu dienen und ihm nichts beizugesellen, dass er jeder Gemeinschaft von euch dem nachkommen lässt, dem sie gefolgt sind oder dem sie gefolgt ist und der sie in diesen diesseits gedient hat? أَلَيْسَ ذَلِكَ عَدْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Ist dies etwa nicht Gerechtigkeit von eurem Herrn? قَالُوا بَلَى. Sie sagen, selbstverständlich. Das ist also Gerechtigkeit. فَيَنْطَلِقُوا كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَتَوَلَّوْنَ فِي الدُّنْيَا. Und dann geht jede Gemeinschaft der Menschen dem nach, den sie in diesseits gedient haben, angebetet haben und denen sie in diesseits gefolgt sind. فَيَنْطَلِقُونَ وَيُمَثَّلُ لَهُمْ أَشْبَاهُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. Und dann laufen sie los zu denjenigen Gestalten, denen sie gedient haben. Es wird also gemeint, also, es wird ihnen Gestalten gesetzt, getan, die so aussehen wie diejenigen Dinge, denen sie gedient haben. فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُوا إِلَى الشَّمْسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُوا إِلَى الْقَمَرِ. Manche von ihnen werden dann zur Sonne losgehen und manche von ihnen werden dann zum Mond losgehen. وَالْأَوْثَانِ مِنَ الْحِجَارَةِ. Und manche von ihnen werden dann zu den Götzen, die aus Steinen hergestellt worden sind, hingehen. وَأَشْبَاهُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. Und all dem, was ähnlich so aussieht wie das, was sie angebetet hatten. وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَانُ عِيسَى. Und diejenigen, die Isa angebetet haben, Jesus Christus, a.s., es wird ein Shaitan dorthin gestellt, der so aussieht wie Isa, und die Menschen folgen ihm. وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْر شَيْطَانُ عُزَيْر. Und diejenigen, die Uzair angebetet hatten, sie werden einen Shaitan vorfinden, der so aussieht wie Uzair. وَيَبْقَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ. Und es bleibt übrig Muhammad صلى الله عليه وسلم und seine Gemeinschaft. قال فَيَتَمَثَّلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Und dann bleibt Muhammad صلى الله عليه وسلم seine Gemeinschaft übrig. Er sagte, der Professor sagte, dann wird ihnen der Herr
segensreich ist er und erhaben erscheinen. فَيَأْتِيهِنْ فَيَقُولْ مَا لَكُمْ لَتَنْطَلِقُونَ كَمَنْ طَلَقَ النَّاسِ. Und er wird zu ihnen sagen, was ist mit euch? Warum zieht ihr nicht los, so wie die anderen Menschen losgezogen sind? فَيَقُولُونَ إِنَّ لَنَا إِلَهًا مَا رَأَيْنَاهُ بَعْدٍ. Sie sagen, wahrlich, wir haben einen Gott, den wir noch nicht gesehen haben bis jetzt. فَيَقُولْ هَلْ تَعْرِفُونَهُ إِذَا رَأَيْتُمُهُ. Er sagt dann, werdet ihr ihn erkennen, wenn ihr ihn seht? فَيَقُولُونَ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَلَامَةٌ إِذَا رَأَيْنَاهَا عَرَفْنَاهُ. Sie sagen, weil sie haben ihn niemals gesehen, sie werden ihn nicht erkennen. Wie sollen wir wissen, wer Allah ist? Es ist sogar überliefert über einen Paradiesbewohner, der, wenn er im Paradies ist, wird er etwas sehen, was so gewaltig ist, und er fängt an, sich niederzuwerfen. Und dann fragen die, sagen die Engel zu ihm, was ist los mit dir, Diener Allah? Steh auf! Warum wirfst du dich nieder? Sagt, ich habe meinen Herrn gesehen. Sagt er, nein. Sagen die, nein, das war nicht anders als eine Schatztruhe im Paradies. Deswegen, wenn Allah hat im Paradies Dinge bereitet, die noch nie jemand gesehen hat und von denen noch niemand gehört hat und die, an die noch niemand gedacht hat. Insofern, wie sollen wir wissen, wie Allah aussieht? Wissen wir nicht. Sie sagen dann, nachdem Allah sie gefragt hat, werdet ihr ihn erkennen, wenn ihr ihn seht, dann sagen sie, zwischen uns und ihm ist ein Zeichen vereinbart. Wenn wir es sehen, dann erkennen wir ihn. Wenn wir es sehen, dann erkennen wir ihn. Na. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen, Mahi, fayaqulu Mahi, das heißt, was ist das Zeichen? Fayaqulun yakshifu an saqihi fa'inda dhalika yukshafu an saqihi. Und sie glaubten nämlich in diesseits an den Vers Allah subhanahu wa ta'ala, den er erwähnt hat in Surat al-Qalam, am Tag, in Surat al-Qalam, Surat 68, Vers 42, am Tag, da manch ein Schenkel entblößt wird und sie aufgerufen werden, sich anbetend niederzuwerfen, aber dann werden sie es nicht können. Sie haben daran geglaubt und sie sagen, und zwar, er wird, dieser Herr, den wir sehen werden, er wird seinen Schenkel entblößen. Und in diesem Moment entblößt er seinen Schenkel und jeder, der sich in Wiesheit pflegte, vor Allah niederzuwerfen, wird sich niederwerfen vor Allah. Und diejenigen Heuchler, die sich nicht niedergeworfen haben, Wiesheit, werden sich nicht niederwerfen können unter diesen Menschen. Das bedeutet, dass unter diesen gläubigen Menschen werden die Heuchler noch dabei sein. Die Munafiqun werden noch unter diesen Menschen sein. Weil sie werden unter den Gläubigen sein. Und diesmal waren sie bei ihnen, das werden sie bei den Gläubigen auch sein, diesen Tag. Aber, was geschieht dann? In diesem Moment wird klar, wer gläubig war und wer ein Heuchler war. Und die anderen werden es nicht können. Und hiernach heißt es im fortlaufenden Hadith, werden sie Licht erhalten, die gläubigen Menschen. Jeder so viel Licht, gemäß der Taten, die sie verrichtet haben. Und danach geht es weiter zu As-Sirat. Danach geht es weiter zur Brücke über die Hölle, wo die Menschen dann über die Hölle gehen müssen. Und gemäß ihrem Licht werden sie sehen, was sie sehen können. Gemäß ihrem Licht werden. Und wir haben ja gesagt, dass genau. Weil wir haben ja gesagt, dass die Hölle dunkel ist und finster ist. Und gemäß deiner Taten wirst du dann die Brücke sehen können. Und gemäß deiner Taten wirst du auch schnell oder langsam über diese Hölle gehen können. Und auf was ich hinweisen möchte in diesen Versen, geht um einige Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Es geht um einige Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Vers ist ein Beleg dafür für die Ahle Sunnat wal Jama'ah, dass Allah subhanahu wa ta'ala das zugeschrieben wird, was Allah sich selbst zugeschrieben hat und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich zugeschrieben hat. Und immer wenn wir eine Eigenschaft Allahs hören, dann merken wir uns folgende vier Dinge. Erstens, wir machen nicht etwas, was man Tamthil nennt. Das heißt, wir vergleichen Allah niemals mit seiner Schöpfung. Egal, was Allah sich selbst zugeschrieben hat an Eigenschaften oder an Namen, wir vergleichen es niemals. Zum Beispiel As-Sami'. Zum Beispiel As-Sami'. As-Sami' heißt wortwörtlich der Hörende, der hören kann. Das heißt As-Sami'. Es wird übersetzt als der Allhörende, selbstverständlich. Warum? Weil man es nicht vergleichen möchte, weil man weiß, Allah hört.
Der Mensch kann hören, Allah kann erst recht hören, er ist der Allerschöpfer, Allerschaffende. Aber der Unterschied zwischen seinem Hören und dem Hören ist von vielerlei Art. Unter anderem, wir brauchen Organe, um zu hören, Allah braucht nichts. Unter anderem, wir hören nur das, was Allah uns erlaubt hat zu hören, aber Allah hört alles. Und deswegen haben wir das, aber in Wirklichkeit Sami', der As-Sami' heißt nur der Hörende. Und was ist der Unterschied? Die Sachen, die ich erwähnt habe, unter anderem. Und deswegen vergleichen wir nicht. Zweitens, wir machen nicht etwas, was heißt Takif. Das heißt, wir fragen nicht nach wie. Wie macht Allah das? Wie macht er das? Wie kann es sein, die Wolken sind über ihn oder so etwas? All diese Fragen stellen wir nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, der Allwissende, weiß über sich selbst am besten Bescheid. Und was er gesagt hat, hat er im klaren Arabischen herabgesandt, um die verschiedene, so wie die damaligen Araber es verstanden haben, um genauer, noch genauer zu sein, so wie die Sahaba oder anderen es verstanden haben, wie der Prophet das ihnen gelehrt hat. Weil auch bei diesen Vers haben manche Ulama versucht, wie heißt es, von der offensichtlichen Bedeutung dieser Verse abzukommen und gesagt, es bedeutet nicht, dass Allah selbst in Schattendächern aus Wolken herunterkommt und die Engel, oder dass Allah in Schattendächern aus Wolken und in Schattendächern aus Engeln herunterkommt, wie es in der anderen Liste heißt. Und sie haben gesagt, es bedeutet, dass Allahs Strafe durch sie kommt in Form der Wolken und der Engel. Indem Allah die Wolken schickt, Allah kann die Strafen durch Wolken schicken und kann die Engel schicken, die bestrafen. Das haben sie gesagt. Aber das wäre auch nicht ganz fatal, diese Interpretation, weil der Vers in Surat al-Isra, Entschuldigung, in Surat al-Nahl 16, Vers 26 und auf der Seite 269 kann man nachschauen, etwas steht, was ähnlich darauf hinweist. Allerdings, nachdem wir den Hadith des Propheten gehört haben, bleibt uns nicht die Wahl, den Vers anders zu interpretieren, als der Gesandte Allah es uns klar und deutlich gemacht hat. Dass er vom Thron zum Kursi hinabsteigt, subhanahu wa ta'ala. Auf eine Art und Weise, die wir nicht kennen. Die dritte Sache, auf die wir achten, nennt man Ta'til. Das, was Ta'til bedeutet, dass man die Bedeutung stilllegt. Dass man eigentlich sagt, das passiert doch nicht. Das passiert nicht. Und Tahrif bedeutet, dass man die offensichtliche, oder Ta'wil eigentlich bedeutet, dass man die offensichtliche Bedeutung ändert. Tahrif bedeutet eigentlich schon Verfälschung. Also, dass man einfach, wie ich gerade gesagt habe, die Bedeutung abändert, indem man sagt, nein, nicht Allah in Wirklichkeit steigt herab, sondern die Strafe Allahs in Form von Engeln und der Wolken, das wäre Ta'wil. Das darf man nur, wenn es einen Beleg dafür gibt. Das darf man, ist nicht verpönt. Und manchmal macht man das. Wie im Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat uns mitgeteilt, dass am Tag der Auferstehung wird zum Diener gesagt, mein Diener, ja Abdullah, ich war krank. Warum hast du mich nicht besucht? Allah sagt, ich war krank, warum hast du mich nicht besucht? Dann sagt der Diener zu ihm, oh Allah, du bist der Herr der Welt, und wie kannst du krank sein? Und dann sagt er, mein Diener so und so war krank. Hättest du ihn besucht, hättest du mich bei ihm vorgefunden. Und dieser Ta'wil, diese Veränderung der offensichtlichen Bedeutung, Allah wird nicht krank. Niemals. Niemals. Und das ist auch nicht die Bedeutung des Hadiths. Und das hat Allah uns klar gemacht, dass damit ist nicht gemeint das, sondern gemeint ist, dass wenn er den Kranken besucht hätte, hätte Allah dort vorgefunden. So, das ist eine Veränderung der offensichtlichen Bedeutung, aber mit einem Beleg. Mit einem Beleg von Allah selbst. Überliefert durch den Propheten. Und insofern ist Ta'wil erlaubt, wenn Allah es uns erlaubt hat oder der Prophet uns mitgeteilt hat. Ansonsten dürfen wir nur an die offensichtliche Bedeutung glauben, wie es ist. Doch dann sagt Allah, wenn diese Sache tatsächlich geschieht, wie es im Hadith heißt, sie erwarten schon das jüngste Gericht und sie sind schon auferstanden und sie seit 40 Jahren gucken sie mit demütigen Blicken und warten auf das Gericht, das endlich anfängt, dann ist es auch schon vorbei. Der gezwungene Iman, in dem Moment wird jeder glauben. In dem Moment kann man nicht mehr nicht glauben, das geht nicht. Du siehst schon die Engel vor dir. Und in diesem Moment glauben alle Menschen, doch dieser gezwungene Iman hilft ihnen nicht, doch dann wird die Angelegenheit entschieden sein und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht mit einer anderen Lesart, die wir auch schon erwähnt haben, وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورِ und zu Allah kehren die Angelegenheiten zurück, subhanahu wa ta'ala. Das ist auch ein Beleg dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in mehr als einem Hadith, in vielen Hadithen, hat er klar gemacht, wo Allah ist. Manche Leute, wenn du sie fragst, wo ist Allah, sagen sie, Allah hat keinen Ort. Und diese Sache hat nicht der Prophet gesagt. Im Gegenteil, was der Prophet dann gesagt hat, nachdem er, wir alle kennen den berühmten Hadith, wo ein Gefährte des Propheten seine eigene Sklavin geschlagen hat ins Gesicht. Und wir wissen, wenn man seine Sklaven geschlagen hat, dann muss man sie freilassen. Und er hat das gemacht und er wollte sie freilassen, doch erst hat der Prophet sie geprüft und zu ihr gesagt, zwei Prüfungen hat sie gestellt, zwei Fragen. Die erste war, Ein Allah, wo ist Allah? Und dann sagte sie, Fis Sama, im Himmel. Gemeint ist wortwörtlich oben. Im Himmel, Sama auf Arabisch ist, dass es oben ist. Nicht der Himmel innen drin, nein. Fis Sama oben. Dann sagte er zu ihr, Wa man ana, wer bin ich? Dann sagte sie, Wa anta Rasulullah, du bist der Gesandte Allahs. Dann sagte er, A'tiqha fa inna mu'mina, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Und die Leute, die sagen, Subhanallah, die Leute, die sagen, Allah hat keinen Ort, Allah ist überall so etwas, denen stelle ich eine einfache Frage. Es gibt manche Muslime, auch wenn das nicht zur Sunna des Propheten gehört, die feiern jedes Jahr etwas, das nennt man Laylatul Isra wal Mi'raj. Laylatul Isra wal Mi'raj, die Nachtreise von Mekka nach Jerusalem, von Jerusalem über den siebten Himmel, die feiern das jedes Jahr. Und wenn du sie fragst, wo ist Allah, sagen sie, nein, die Frage darf man nicht stellen, Allah ist überall. Dann frage ich sie, was hat diese Reise denn für einen Sinn gemacht? Wohin ist bitte der Prophet dann gereist in dieser Nacht? Wohin? Der arme Kerl macht sich dir Mühe von Mekka nach Quds und von Quds ein Himmel, zwei Himmel, drei Himmel und jeder Himmel fragt, wer ist da? Jibril. Wer ist mit dir? Muhammad. Vier, fünfte Himmel, sechste Himmel, siebte, die Entfernungen, die kann man sich nicht vorstellen, das ist dieser Hadith von diesem Ring, der in der Wüste geworfen wird. Und dann kommt am siebten Himmel an und dort ist dann Sidrat al-Muntaha, das ist dieser Sisyphusbaum, der überliefert ist, dass er an der rechten Seite des Thrones Allahs ist, an der kein Engel vorbeikommen darf, außer den Trägern des Thrones, die sind natürlich näher dran. Jibril hat sich gefürchtet davor, noch einen Schritt weiter zu machen und sagt, wenn ich noch weitermachen gehen würde, dann würde ich verbrennen. Und der Prophet ist so nahe gekommen, wie noch keiner nahe kommen durfte und trotzdem sagen sie, Allah ist überall. Dann war diese ganze Reise abas. Die ganze Reise war unnütz. Also warum die ganze Reise auf sich nehmen, wenn er doch überall ist? Plus, die Leute, die sowas sagen, sie sagen praktisch, dass Subhanallah, das Besondere an dieser Reise war ja, mindestens zwei gewaltige Sachen. Die eine war, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi direkt gesprochen hat. Wie mit Musa, wie mit Adam. Direkt. Ohne Vermittler, ohne Jibril. Jibril war hinten. Zweite Sache ist, dass diese Gebete, die fünf Gebete zur Pflicht geworden sind. Und wie gesagt, also auf jeden Fall, das und viele, viele Belege, unter anderem auch der Hadith, der Hassan ist und der ist bei Mishkat al-Masabih und Sheikh al-Albani rahimahullah hat ihn als Hassan eingestuft, dass ein jüdischer Gelehrter zum Propheten kam und sagte zu ihm, O Muhammad, was sind die besten Orte auf dieser Welt? Und dann sagte er, dann schwieg er, weil er wusste die Antwort nicht. Er hat eben gewartet, bis der Jibril zu ihm kommt und die Antwort gibt. Und Jibril alaihissalam kam. Und der Prophet fragt ihn, was sind die besten Orte auf dieser Welt? Und er sagt zu ihm, ich weiß nicht, ich muss erstmal, aber ich kann meinen Herrn fragen. Und dann sagt er zu seinem Herrn, dann kam er zurück, ging er zu Allah, er kam zurück und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, inni danautu min Allahi dunuwan, ma danautu min huqat. Ich bin zu Allah so nah herangekommen diesmal, wie ich noch nie vorher war. وكيف كان جبريل في نعبة أسوق جبريل أزاكت كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور zwischen mir und ihm waren 70.000 Schleier aus Licht nur noch Jibril, für ihn war das dann eine ganz wenige Sache im Vergleich zu dem, was normalerweise haben. Und dann sagte ihm die Antwort, شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها. Er sagte, die übelsten aller Orte sind die Märkte und die besten aller Orte sind die Moscheen, also ihre Moscheen, wortwörtlich die Moscheen auf dieser Erde. Alhamdulillah.
Und dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Hijab das Licht ist, also sein Schleier das Licht ist, das wissen wir, der Hadith ist bei Ibn Majah.
Ibn Majah ist einer von den 6 Büchern. Manche Menschen denken an Hadith, wenn eine Kutub al-Sitta drin ist, also in Bukhari, Muslim, Abu Dawud al-Nasai oder Ibn Majah und Tirmidhi, wenn einer von diesen 6 Büchern drin ist, dann ist es sahih. Das stimmt nicht. Wenn er bei Bukhari und Muslim ist, ist es sahih. Aber bei den anderen 4 Büchern, nein, das stimmt nicht. Bei den anderen Büchern kann es sein, dass er schwach ist auch. Wie dem auch sei, deswegen muss man schon dazu sagen, ob der Hadith authentisch ist oder nicht und immer nachschauen, was die Hadith-Gelehrten gesagt haben. Wie dem auch sei, der folgende Hadith ist sahih und das ist bei Ibn Majah und in Al-Jami'. Al-Jami' ist eine Hadith-Sammlung, auch ein Hadith. Es gibt doch viel mehr als diese 6. Al-Jami' ist eines von vielen. Ja? Und das von As-Suyuti, rahimahullah. Und er hat einen Hadith und Ibn Majah auch herausgebracht oder überliefert, und zwar
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. Sein Hijab ist das Licht. Würde er es wegnehmen, würde er es aufdecken, sodass also sein Gesicht frei wird, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes alles verbrennen, soweit sein Blick auf seine Schöpfung hinreicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, sein Blick reicht überall hin. Deswegen würde alles dadurch verbrennen, subhanahu wa ta'ala.
Das reicht für heute, inshallah. Das ist mit dem einen Vers. Ich wollte noch einen machen, aber machen wir schon beim nächsten Mal. Genug Informationen, alhamdulillah. Wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima.